Unter den Linden, der Phoenix Talk aus dem Herzen der Hauptstadt mit Christoph Minhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Unter den Linden, heute wieder live direkt vom Brandenburger Tor. Wir haben immer ganz viele Anfragen, ob das hinter uns eine Fototapete ist. Nein, nein, das ist schon echt. Wenn Sie mal nach Berlin kommen, montags abends in der Nähe sind, kommen Sie vorbei, schauen Sie es an. Ist wirklich ein eindrucksvoller Blick. Und Zuschauerbefragung, das ist, oder Zuschauereinbindung, das ist bei uns ein wichtiges Thema bei Phoenix ganz generell. Und deshalb wissen wir auch, dass wir für diese Sendung zum Beispiel viele interessierte junge Zuschauer haben, aber auch, darüber freuen wir uns, aber auch sehr viele interessierte ältere Zuschauer. Und genau entlang dieser Generationengrenze wird sich auch unser Thema heute entlang hangeln. Die Frage ist, Rolle rückwärts bei der Rente. Und dazu haben wir zwei Gäste da. Ich begrüße zunächst einmal, ich kürze das ein bisschen ab, Verbraucher-Landwirtschaftsminister Horst Seehofer, heute aber eher in der Funktion als stellvertretender CSU Parteivorsitzender bei uns. Herzlich willkommen. Und ich begrüße Rainer Brüderle, stellvertretender Bundestagsfraktions- und stellvertretender Parteivorsitzender der FDP. Herzlich willkommen. Ich habe es gerade schon angesprochen, Ihre Meinung ist uns wichtig und Sie können Ihre Meinung auch zu dieser Sendung live abgeben. Und wie das geht, das erklärt Ihnen wie immer Alexander Pohl.
Ja, und Christoph Minhoff, entlang dieser Generationslinie, die Sie angesprochen haben, da scheint es doch in den letzten Tagen ein massives Kommunikationsproblem zu geben zwischen Jung und Alt. Man hat das Gefühl, man spricht nicht mehr miteinander, man schießt mehr aufeinander. Noch möchte man sagen, geschieht dies verbal. Uns interessiert Ihre Meinung zu diesem Thema. Schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse unter den Linden@phoenix.de oder wenn Sie eine Videofrage via Podcast hochladen wollen, dann tun Sie dies bitte unter der Webpage meinefrage.phoenix.de. Und Christoph Minhoff macht weiter.
Ja, vielen Dank, Herr Seehofer. Ich fange mal mit Ihnen an. Sie sind ja multifunktional tätig. Sie sind Vorsitzender der CSA, der christlich-sozialen Arbeitnehmer, der CSU. Sie sind in der KAB aktiv. Sie sind beim VDK Mitglied. Im Moment, glaube ich, dürfen Sie aber da nicht aktiv sein. Und ganz nebenbei auch noch neben dem Ministeramt stellvertretender CSU-Vorsitzender. Jetzt möchte ich mal Ihren Fraktionsvorsitzenden Kauder zitieren. Ist das jetzt vorbei mit dem Komödienstadel bei der CSU nach der Klausur am Wochenende?
Ach, das war kein Komödienstadel, das waren objektive Probleme. Wir hatten schwierige Wochen, sehr schwere Wochen, kommunales Wahlergebnis, Transrapid, Bayerische Landesbank und noch ein paar andere Dinge mehr. Aber das ist jetzt alles, wir haben uns jetzt zwei Tage sehr gut unterhalten, ausgesprochen, und ich glaube, das war eine der besten Klausuren, die die CSU jemals gemacht hat. Sie werden im Moment keinen Politiker und keine Politikerin der CSU finden, die das nicht genauso sehen.
Also das, aber das war notwendig. Das hält jetzt bis zur Landtagswahl, ja, und dann geht das Halleluja weiter?
Wir hatten objektive Schwierigkeiten, das kann ja niemand bestreiten, aber ich denke, wir sind jetzt wieder sehr, sehr gut in der Spur und wir sind alle eigentlich sehr zuversichtlich nach Hause gefahren. Das ist jetzt aktuelle nicht schön
Umfrage
geredet.
50,
ja. Noch dazu kommt heute die Umfrage mit 50%.
Ist aber nicht
Herr Minhoff, ja jetzt. Gut, das entspricht nicht unbedingt unserem Standard in Bayern, aber nach diesen letzten Wochen sind wir damit sehr zufrieden. Wir können uns nicht ausruhen, wir müssen weiterhin sehr, sehr hart arbeiten. Wir wissen aus all den letzten Wahlen in Hessen, in Niedersachsen, in Hamburg, in Bayern, die Wähler sind wählerisch geworden. Die politische Landschaft in Deutschland ist bunter, komplizierter geworden. Und sie müssen hart um das Vertrauen der Bevölkerung bei jeder Wahl werben.
Und das heißt, wir sprechen uns über dieses Thema frühestens nach der Landtagswahl in Bayern wieder, dann, wenn es dann bis dahin hält.
Ja. Das hält.
Das hält.
Glauben Sie es ja.
Er grinst ein bisschen und freut sich innerlich, weiß aber noch nicht, was jetzt für eine Frage auf ihn zukommt. Weil bei Ihnen wüsste ich natürlich auch gerne mal bei der FDP jetzt, wo die Reise, im wahrsten Sinne des Wortes, die Reise hingeht nach Jamaika irgendwie. Oder reicht es doch nur zum Ampelmännchen hier um die Ecke möglicherweise? Also Sie standen ja mal als Person, so als Vermutung mit Ihrem früheren Ministerpräsidenten, da die FDP in eine neue Richtung möglicherweise bringen zu können. Sind Sie da ein Stück vorangekommen? bekommen?
Es geht hier jetzt nicht um Koalitionsspiele und um Richtungsdiskussionen, sondern darum, dass das Land vorankommt. Wir haben ja eine ganz schwierige...
Das sagen Politiker immer.
Nein, das ist aber wirklich so. Wir haben ja bisher eine relativ gute Wirtschaftsphase gehabt. Stellen wir fest, die Gewitterwolken sind draußen in der Welt erkennbar. Finanzmarktkrise, die Amerikaner sind wahrscheinlich schon in der Rezession drin. Das wird uns auch mit berühren. Das wird nicht ohne Folgen für uns sein. Und eine Regierung mit fast 72% Mehrheit im Bundestag ist nicht in der Lage, vernünftige Reformpolitik zu machen.
Reden wir gleich drüber.
Das ist unser Thema, sie zu treiben als größte Oppositionspartei, wie das Land vorankommt. Das Land ist das Ziel, aber doch nicht das Spielchen, was im September und Oktober 2009 kommt. Das ist Kaffeesatz. Unser Ziel ist, mit einem Koalitionspartner dies machen zu können. Aus heutiger Sicht ist das mit der Unionspartei, ist trotz allem sozialdemokratisch, was die Unionspartei sein, sind immer noch mehr Gemeinsamkeiten.
Sie müssen ja nur über den Rhein rüber und dann sind Sie in Wiesbaden. Da meinen Sie nicht, dass innerhalb des nächsten halben Jahres doch ein Modell da ist, was man Ihnen unterstellt, was Sie eher bevorzugen würden als eine Zusammenarbeit nach Jamaika?
Also wir haben, genauso wie wir nach der Bundestagswahl, wir könnten heute eine Regierung sein, aber wir haben nach der Bundestagswahl das gemacht, was wir vor der Wahl gesagt haben. Wir haben eine Fortsetzung einer Regierungsbeteiligung mit Rot-Grün, mit der FDP-Hilfe ausgeschlossen. Mhm. Das haben wir nach der Wahl gehalten. Wir haben Hessen vor der Wahl gesagt. Kann man darüber streiten, wie man Koalitionsaussagen formuliert, ob man welche formuliert. Da kann man viele gute Ideen haben. Aber vor der Wahl eindeutig gesagt, dass die FDP
also
in Hessen nur mit der CDU dies machen will. Dann muss man nach der Wahl das halten, was man vor der Wahl sagt. Und das
Sie
ist unsere
den Herrn
Konsequenz.
Beck doch gut. Können Sie sich das erklären, wie und warum es zu diesem, Informationsunfall kam?
Tja, wissen Sie, in Parteien, das ist ja nicht nur bei der CSU, dass die sich kloppen und da jemand mal entsorgen wie den Stoiber, sondern auch in der SPD gibt es natürlich Machtkämpfe, Rivalitäten.
Also Herr Gerhard ist gerade auch nicht in der Vordersten.
Und Herr Beck, der in der Zeit, wir haben 15 Jahre in Rheinland-Pfalz mit der SPD gemeinsam regiert, ein fairer, verlässlicher Partner war dabei, hat natürlich bundesweit bezogen ganz andere Landesverbände. Da haben sie in Berlin, hier wo die SPD mit den früheren Kommunisten, PDS, Linken koaliert, ganz andere Konstellationen. Das muss er zusammenhalten. Meines Erachtens hat er einen Fehler gemacht, aber das ist seine Aufgabe, das zu regieren, in Ordnung zu bringen, aber nicht meine. Ich kann
also
sagen, ich habe mich auch gewundert, nicht nur Sie.
Koalition, wir machen hier so einen kleinen Koalitionstest, auch heute inhaltlich beim Thema Rente. Und damit wir überhaupt erstmal alle auf dem gleichen Stand sind, auch damit die Zuschauer ein bisschen wissen, wovon wir reden, haben wir eine kleine Grafik vorbereitet und das zeigt Ihnen jetzt Alexander Puhl.
Genau, und zwar sind wir ausgegangen bei dieser Grafik von einer Gesamtbevölkerung von 80 Millionen. 20 Millionen davon, also ein Viertel, sind Rentner und Pensionäre. Allein die Rentenzahlungen im Jahr 2006 betrug 200,7 Milliarden Euro. Wenn man sich das vorstellt, der Bundeshaushalt beträgt 250 Milliarden circa. Und wir haben noch einen Blick auf die Durchschnittsrenten geworfen. Die beträgt im Westen 1.176 Euro und im Osten 1.034 Euro.
Ja, 1,1% soll es jetzt mehr geben, außerplanmäßig sozusagen für die Rentner in Deutschland. Da sind Sie dagegen.
Es geht um was anderes. Die Lage auch der Rentner zu verbessern ist richtig, das wollen wir auch. Nur ist ja absurd. Diese Regierung hat die größte Steuererhöhung aller Zeit gemacht. Allein 23 Milliarden Mehrwertsteuer zusätzlich abkassiert. Das sind gerade die Rentner, die kleinen Einkommen, primär betroffen. Die sind ja die Hauptleidtragende von dieser Mehrwertsteuererhöhung. Erst nimmt man ihnen das weg und jetzt kurz vor den Bundestagswahlen macht man eine leichte Erhöhung dabei. Das ist ja ganz komisch. Erinnert mich an das Modell wie früher. Die Feudalherren, da haben Bauer die Sau geklaut, das Schwein weggenommen. Anschließend hat er 3 Kotelett bekommen, soll dafür sich artig bedanken. Das ist keine seriöse Politik. Mhm. Dann hätte man gleich protestieren müssen bei dieser unsozialen Mehrwertsteuererhöhung.
Also
erst das Geld wegnehmen und jetzt ein bisschen zurückgeben. Das ist keine konsistente logische Politik.
Die Frage möchte ich aber trotzdem noch mal beantwortet haben.
Ja.
Sind Sie jetzt in der aktuellen Situation, werden Sie morgen, oder sind Sie dafür oder sind Sie dagegen?
Wir sind dafür, dass man das verfügbare Einkommen auch der Rentner erhöht. Wir wollen es durch steuerliche Entlastung machen. Wir wären dafür, vorgestern die Steuern zu entlasten, haben wir immer gesagt. Denn es ist ja die Schwäche auch, die Konsumnachfrage funktioniert nicht, die Realeinkommen sind gesunken. Wir haben die Bundesregierung gefragt, im Bundestag, wie haben sich die verfügbaren privaten Einkommen entwickelt? Antwort der Regierung, regierungsamtlich, sie sind 0,4% gesunken. Das ist das Ergebnis dieser falschen Politik.
Okay. Herr Seehofer, wenn man sich das ein bisschen anschaut, in der Wirtschaft spricht man ja gern von einer Win-Win-Situation. Aber wenn ich die Diskussion verfolgt habe, jetzt die letzten Tage, scheint das eher jetzt in diesem Fall so eine Lose-Lose-Situation zu sein. Erstens, die Rentner sagen, was soll ich mit 1,1% mehr, das gilt eher als ein Witz, wird also nicht sonderlich gut geschrieben. Und auf der anderen Seite bricht man damit mit einem sehr, also bei Wahlen und überhaupt gesellschaftlich teuer erkauften, mit einer teuer erkauften Rentenformel. Steht das dafür?
Herr Minhoff, zunächst einmal die Gesamtsituation für die Bevölkerung. Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland seit vielen Jahren die Situation, auf der einen Seite Wirtschaftswachstum, auf der anderen Seite aber für die Masse der Bevölkerung kein Einkommenswachstum. Die realen Einkommen, Löhne, Gehälter sind gesunken. Die realen Renten, die Kaufkraft der Renten ist gesunken. Und auch die Transferzahlungen, zum Beispiel BAföG, sind gesunken, wie das Kindergeld auch, weil fast seit 10 Jahren letztere nicht mehr erhöht worden sind.
Es gibt ganz unterschiedliche Zahlen. Man wüsste ja gerne mal, welche stehen.
Das, was ich Ihnen sage, ist wissenschaftlich in mehreren Studien festgelegt, aufgrund der objektiven Zahlen unserer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Der Herr Brüderle hat es ja gerade selber gesagt, allerdings mit einem anderen Duktus, da sei die Regierung schuld. Ich stelle nur fest, seit Jahren, ich bin oft gegeißelt worden dafür, weil ich für diese soziale Komponente geworben habe, haben wir diese Entwicklung. Wirtschaftswachstum, aber kein Einkommenswachstum. Die Lohnquote ist zurückgegangen, die Gewinnquote ist nach oben gegangen, die Einkommen aus Vermögen sind auch gestiegen. Und in diesem Gesamtkontext müssen Sie sehen, dass wir eine Rentenformel haben, die leider Gottes auch im Laufe der letzten Jahre sich zu einer Formel entwickelt hat, die kaum noch jemand erklären kann. Wir hatten früher die Formel, die Renten steigen so wie die Löhne. Das hat die Bevölkerung so akzeptiert, sind die Löhne nicht gestiegen, weil es zum Beispiel konjunkturelle Rückschläge gab, dann sind die Renten auch nicht gestiegen. Dieser Automatismus, diese Logik, ist seit vielen Jahren außer Kraft gesetzt.
Ja, aber das war ja
und deshalb plädiere ich sehr dafür, dass zumindest jetzt mal der unlogischste Faktor aus dieser Rentenformel für 2 Jahre außer Kraft gesetzt wird, mit der Folge, dass die Renten stärker steigen können.
Das heißt, Sie sind generell gegen den Riester-Faktor?
Ich bin generell gegen den Riester-Faktor, weil er nicht gerecht ist. Das habe ich auch schon öffentlich gesagt. Ich habe den auch nicht mit beschlossen, das hat die Vorgängerregierung gemacht. Der Riester-Faktor sieht Folgendes vor. Die Politik sagt, die Menschen sollen mehr fürs Alter Vorsorge sparen, die jüngeren Menschen. Und jetzt wird unterstellt bei dieser Rentenformel, so steigen die Löhne und von dieser Lohnsteigerung ziehen wir ab diese Vorsorge der aktiven Bevölkerung, tun aber so, als würde die gesamte Bevölkerung diese Vorsorge durchführen. Es führen aber nur 10 oder 20% durch. Das heißt, man zieht den Rentnern durch diese Formel mehr ab, als eigentlich gerechtfertigt ist. Und deshalb hält die Bevölkerung diesen Mechanismus der Rentenformel für ungerecht. Ist alles sehr kompliziert, aber ich möchte eine saubere Regel. Nach welchen Regeln werden die Renten jährlich erhöht? Und die Bevölkerung würde verstehen, wenn man wieder den Mechanismus herstellen würde, der Grundsatz, Löhne oder Renten folgen den Löhnen. Steigen die Löhne stärker, steigen die Renten stärker, steigen die Renten nicht so stark, oder die Löhne nicht so stark, dann ist es umgekehrt bei den Renten. Und dann haben wir noch das Problem, wie beantworten wir das Problem, wenn die Beitragszahler weniger werden, weil es weniger Kinder gibt,
der demografische
und wenn die Menschen länger leben, weil die Lebenserwartung gestiegen ist. Heute bezieht der Rentner nicht mehr 9 Jahre die Rente oder eine Rentnerin, sondern 18 Jahre. So, und
Sie dürfen gleich genauso lang antworten.
Ich schweige dann auch. Und da hatten wir die Regel, dass diese Last, wenn sich daraus eine Finanzierungslast gibt, zur Hälfte auf die junge Generation über die Beiträge und zur anderen Hälfte auf die Rentner verteilt wird. Ich bin dafür, dass wir endlich wieder eine saubere, nachvollziehbare Rentenformel bekommen. Und ich verstehe die Diskussion nicht. Jetzt ist die Rentenerhöhung ohnehin bescheiden mit 1,1%. Die liegt noch unter der Inflationsrate.
Kostet aber ein paar Mark 50.
Ja, sie kostet, aber dieses Mindeste, was jetzt erfolgen muss, dass man wenigstens den Rentnern diese bescheidene Rentenerhöhung gönnt. Das
okay,
ist mein Einsatz.
Gut, jetzt. Da ist nun wirklich viele Themen auf einmal.
Lieber Herr Seehofer, nichts in sich stimmig. Nichts in sich stimmig. Sie haben 2007, ja nochmal, in dieser neuen Regierung diesen Riester-Faktor ja mitbekräftigt und festgeschrieben. Jetzt sagen Sie, wir tun es mal für 2 Jahre ändern und das wäre jetzt die soziale Gerechtigkeit. Wenn Sie das System für falsch halten, dann tun es doch gleich mal richtig machen. Das wäre was Neues in der deutschen Politik, mal richtig was erst grübeln, dann dübeln, mal was Vernünftiges hinzumachen. Und wenn man erst den Bürger...
Sie sind auch für die Abschaffung des Riester-Faktors.
Ich bin für das Modell zu verändern, es flexibler zu machen.
Aha, dass man auch in der Frage schon mal
die Eigenvorsorge verstärkt. Aber da müssen Sie nämlich was machen. Sie können nicht sagen wie bei Riester, deshalb sind es ja nur 10% und wie viel es bisher machen. Mach selbst mehr mit leichten Hilfestellungen. Wenn man das verfügbare Einkommen reduziert und diese Regierung hat durch die Steuererhöhung, da kann man sie nicht rauslassen, massiv gerade bei den kleinen Einkommen in die Taschen hineingegriffen.
Und jetzt fühlt sich ein Rentner.
Mehrwertsteuer erhöhen. Ja, Mehrwertsteuer, Versicherungssteuer, die Beiträge für die Pflegeversicherung, da kann man eine ganze Palette runter machen, was sie gemacht haben. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, der Rentner, der in der Tat sieht, überall beim Einkaufen.
Nein, die Lebensmittelmehrwertsteuer ist doch nicht erhöht worden.
Ich bin nicht schon wieder ruhig.
Okay. Die Lebensmittelmehrwertsteuer sind doch nicht erhöht worden.
Sie leben doch nicht nur vom Brot vom Aldi. Sie kaufen doch noch was anderes. Der Rentner darf doch außer Wasser und Brot noch was anderes haben.
Das ist wahr.
Die Lebensqualität ist schon ein bisschen weiter.
Ja.
Und jetzt hat man das kräftig erhöht. Und jetzt geben Sie denen Almosen von 1,1%. Stellen Sie, das ist ja auch kein Ausgleich, wo Sie jemanden mit glücklich machen können.
Die Frage ist ja, mit Ausnahme der letzten Mehrwertsteuererhöhung
hat die FDP alle Mehrwertsteuererhöhungen der Bundesrepublik Deutschland mitgeschlossen.
Sie sprechen schon wieder ein Versprechen, nämlich das Versprechen zuzuhören.
Herr Seehofer, bleiben Sie aber konsequent bei der Rente wie beim Verhalten. Das ist eine neue Sache. Das Zweite, was Sie machen, ist die Absenkung der Rentenbeiträge, die auch versprochen wurde, was als Wachstumseffekt wichtig ist, damit wir Arbeitsplätze schaffen können. Es ist unsozial, es ist keine Arbeitsplätze haben. Das wird natürlich weiter rausgeschoben dabei. Es sind Belastungen, Sie haben die Zahl eingeworfen, je nach Berechnung, Raffelhüschen spricht von 125 Milliarden, was es kostet dabei. Jedenfalls gigantische Beträge und er kriegt 1,1%. Das löst seine Probleme nicht. Was man machen müsste, ist in der Tat, durch steuerliche Entlastung den Bürgern das verfügbare Einkommen zu erhöhen. Dann hat der Rentner mehr in der Tasche. Sie machen volkswirtschaftlich was Vernünftiges, ist ein System und nicht wieder Stückwerk.
Wir schauen mal, wer das am Ende dann bezahlen muss. Aber jetzt sind erstmal die Zuschauer dran mit Alexander Puhl.
Ja, und wir haben da gleich am Anfang nochmal eine Grafik vorbereitet, um Ihnen vielleicht einmal die Situation der Rentner zu erläutern. Und zwar von allen Rentnern, wir haben beim Institut der Deutschen Wirtschaft nachgefragt, sind 2% Empfänger der staatlichen Grundsicherung, das ist ein Pendant zur Sozialhilfe, und 2% sind Empfänger dieser Grundsicherung und 20% der Rentner bekommen sozusagen bekommen mindestens 2 Renten. So ist es richtig. Und dazu auch gleich eine Zuschauerfrage, und zwar von Astrid aus Wuppertal an den Herrn Seehofer. Wie stehen Sie zu der Frage, ob die Rentenerhöhung mittel- und langfristig zulasten der Jungen geht? Wäre dies nicht kontraproduktiv im Hinblick auf den Standort Deutschland? Und das ist auch ein bisschen der Tenor. Wir haben natürlich viele Zuschauer, die sich mit der Frage beschäftigen, sollte es für die Rentner nicht mehr geben? Aber wir haben genauso viele, die sagen, eigentlich wird ja da auf relativ hohem Niveau gejammert.
Ja, fangen wir mit dieser Frage an. Wie stehen Sie dazu, dass am Ende die junge Generation da was zahlen muss? Es gibt ja hier eine Verschiebung offenbar in der Wahrnehmung. Die heutige Rentnergeneration ist ja von den Kürzungen, die in künftigen Jahren anstehen, noch gar nicht betroffen. Sondern das Problem ist ja ein wenig, dass diejenigen, die heute in die Rentenkasse einzahlen, und zwar mehr als jede Generation vor ihnen, am Ende weniger als jede Generation haben wird. Gibt's die Gerechtigkeit sozusagen immer nur in der Jetztzeit oder gibt's auch eine Generationengerechtigkeit über einen längeren Zeitraum?
Also, dass an 0,5% sich die Rentenfinanzen der nächsten Generation entscheiden, das müsste man
mal
abkommen.
Naja, es gab so bis 60, 40%.
Die Diskussion gibt's nur in Deutschland. 0,5% Rentenerhöhung mehr oder weniger, um das geht es im Ergebnis.
Okay.
Entscheiden wirklich nicht über die Rentensicherheit 2020 oder 2030. Zum Zweiten, es stimmt, die junge Generation, die aktive Generation, hat den Rentenversicherungsbeitrag 19,9%. Aber ich weise darauf hin, dass seit 10 Jahren, das begann schon in der Kohl-Regierung, ist in der Schröder-Regierung fortgesetzt worden und gilt auch heute noch, den Rentnern erhebliche Opfer abverlangt worden sind. Es sind ungefähr 100 Milliarden in dieser deutschen Rentenversicherung herausgespart worden, zum Beispiel durch Streichung der Ausbildungszeiten und so weiter, damit die junge Generation nicht mit hohen Beiträgen überlastet wird. Ja. Und jetzt sage ich mal, wissen die Menschen eigentlich, die Jungen, dass seit wenigen Jahren die Rentner den Pflegeversicherungsbeitrag ganz alleine bezahlen? Den hat früher zur Hälfte der Staat mitbezahlt. Mhm. Die zahlen den ganz alleine, dass sie einen hohen Anteil des Krankenversicherungsbeitrages bezahlen. Wenn ein Rentner heute früher in Rente geht als 65, bekommt er erhebliche Abschläge. Bei 3 Jahren sind es über 10% geringere Rente. Und zwar nicht für ein Jahr, sondern für das ganze Leben. Das heißt, ich möchte damit deutlich machen, wir haben uns sehr bemüht. Das gilt jetzt einmal von der Rentenformel abgesehen, die ich grundsätzlich verändern würde, für alle Regierungen, Kohl, Schröder und jetzt Frau Merkel, dass man sich sehr bemüht hat, keinen Konflikt zwischen den Generationen aufbrechen zu lassen, sondern dass man die Lasten einigermaßen gerecht zwischen Jung und Alt verteilt hat. Ich möchte nur der These entgegentreten, es sei jetzt nur zulasten der jungen Generation Rentenpolitik gemacht worden und den Rentnern sei nicht durch Sparmaßnahmen etwas
verletzt. Frage ich mal einen Spezialist für 10% Ergebnisse in den Umfragen im Moment und manchmal ein bisschen drunter bei Wahlen.
Bayern zurzeit 5.
20 Millionen Rentner, die auch noch dazu neigen, gerne und oft zur Wahl zu gehen, viel mehr als andere. Warum, das ist doch ein tolles Potenzial für die FDP. Wäre das nicht etwas, was Sie auch anstreben müssten?
Wissen Sie, das, was ja deutsche Politik im Ansehen so sinken lässt, wenn Sie heute eine Demoskopie nachfragen, die Hälfte der Bevölkerung traut allen Parteien insgesamt die Lösung der Probleme nicht mehr zu. Die Bürger laufen ja fast der Republik innerlich weg. Es liegt daran, weil man solche Politik macht, kurzfristig orientiert. Und hier muss man 2 Dinge dazu sagen. Einmal ist es so, dass die Beiträge steigen, es belastet die Jungen. Die Schulden werden weiter fortgeführt. Diese Regierung könnte den Haushalt schon längst ausgeglichen haben bei der guten Wirtschaftslage, bei den Schwudelsteuern. Sie tut es nicht. Und die Schulden sind natürlich die Steuern von morgen, wieder auf die junge Generation. Was man machen müsste, ist die Elemente der Kapitaldeckung, weil die nämlich diese Demografie mit erfassen, sie das zu verstärken.
Ist Thema der
FDP. Das ist der Ansatz auch von Riester ja im Prinzip richtig gewesen. Im Prinzip richtig. Er reicht im Volumen nicht, er ist auch ein Stück zu sie kompliziert nach meiner Auffassung. Wir haben Riester damals FDP möglich gemacht. Ohne die Stimmen aus Rheinland-Pfalz der FDP wäre Riester überhaupt nicht stattgefunden, nämlich diese zusätzliche Rente zusätzlich
zu geben. Aber Sie sind eigentlich heute dagegen?
Nein, ich bin dazu, das auszubauen. Aber wir müssen die verfügbaren Einkommen erhöhen, weil ist das ein Stück der Generationengerechtigkeit ist. Natürlich, junge Leute zahlen doch, das ist die Riesensteuerbelastung. Hier die Sozialabgaben werden erhöht, die Schulden, die wir machen dabei. Und da muss man auch fair sein, sonst laufen uns die jungen Leute weg. Sie wandern
aber ist dieses Modell auch von sehr vielen Risiken behaftet? Also wäre ich im Moment Rentner in den USA, ich würde mir ehrlich gesagt mich nicht wirklich darüber freuen, wenn es eine
Kapitalisierung gibt. Sie haben ja dort auch, wir haben ja bei uns zugelassene Produkte bei der Riester-Rente. Wir haben ja Gott sei Dank eine andere dabei. Und das ist ja auch bei uns ein Zusatzaspekt hinzu. Das ist in Amerika ganz anders, wo sie ausschließlich bei einer Firma etwa abhängig sind davon. Das halte ich auch für Unsinn. Deshalb war ich auch immer gegen solche Fondslösungen, die auf eine Firma bezogen sind. Das muss schon etwas vernünftiger, abgewogener sein. Aber dieses Element stärker hinzuzufügen, halte ich bei unserer Demografie, bei den wenigen Kindern, die wir haben, für unverzichtbar.
Ist das nicht vielleicht auch ein bisschen so, dass wir uns manchmal ein falsches Bild von den Rentnern insgesamt machen? Die Grafik hat ja gerade gezeigt, ein doch eher überschaubarer Teil ist wirklich noch auf zusätzliche Leistungen angewiesen. Und ein anderer Teil hat ein ich glaube 80% des Durchschnittseinkommens mittlerweile liegen die Durchschnittsrenten in der Bundesrepublik. Ist das wirklich das Bild sozusagen von dem Rentner, der nicht so richtig weiß, wie er am Monatsende über die Runden kommt, in der Summe falsch?
Es gibt sicher auch gut situierte Rentnerhaushalte, keine Frage. Aber es gibt das Gegenteil auch und zwar sehr häufig. Durchschnittliche Frauenrente liegt bei 500 Euro. Und jetzt darf man nicht aus der Tatsache, gehen diese Frauen oder Männer auch zum Sozialamt und es sind angeblich nur 2%, schließen, die Welt ist in Ordnung. Nein, das ist eine Generation, die Rentnergeneration von heute, die nur im äußersten Notfall staatliche Leistungen in Anspruch nehmen. wo sich die Familien untereinander sehr stark helfen. Hat die Kinder den Müttern. Und das findet ja als verschämte Altersarmut statt. Hm. Die wird nicht in einer Statistik erfasst, wo jemand sehr, sehr wenig im Alter an Einkommen zur Verfügung hat. Es gibt viele Frauen, die putzen dann noch nebeneinander, nebenher oder lassen sich von den Kindern unterstützen, machen das auch nicht gerne, weil sie das eigentlich nicht wollen. Aber aus der Zahl 2% gehen nur zum Sozialamt zu schließen. Jetzt sei generell die Lage der Rentner gut, da mache ich ein dickes Fragezeichen.
Okay, also wir haben mal, damit dieses Bild nicht alleine stehen bleibt, dass es nicht nur Rentner gibt, denen es nicht gut geht, einfach mal bei denen nachgeschaut, bei den Rentnern, denen es besser geht.
In Mallorca.
Die Seniorenresidenz Bad Soden im Taunus. Rund 80 Pensionäre wohnen hier, haben ihre Apartments entweder gekauft oder zahlen bis zu 1700 Euro Warmmiete plus 200 Euro für den Grundservice. Hinzu kommen Kosten für die Verpflegung sowie Betreuungsgeld und eventuell Pflegegeld. Schnell ist man da bei 3.000 bis 4.000 Euro im Monat. Klaus Leukert, pensionierter Jurist und Volkswirt, wohnt mit seiner Frau in einem 220 Quadratmeter großen Doppelapartment, das sie gekauft haben. Drei Kinder, drei Enkel, keine Klagen.
Materiell haben wir überhaupt keine Sorgen. Die Rentenerhöhung, naja, die nehmen wir zur Kenntnis, aber wir merken sie an unserem Kontostand kaum, weil ich berufsmäßig bedingt höhere anderweitige Rentenbezüge habe.
Es werde auf hohem Niveau gejammert, sagen die Leukerts. Und was meinen die Jungen, zum Beispiel die Studenten?
Ich denke, die Beschwerden sind nicht so gerechtfertigt. Wir als Studenten bekommen auch nicht so viel BAföG, wie wir uns das vielleicht vorstellen.
Zurück zur Seniorenresidenz. In der Tiefgarage springen Luxuskarossen ins Auge. Offenbar sind nicht alle Senioren auf 1,1% Erhöhung ihrer Rente angewiesen.
Das war jetzt ein bisschen provokant. Und auch bewusst. Die Frage ist, ob man nicht vielleicht auch bei den Renten darüber nachdenken muss, es deutlich mehr zu differenzieren und zu sehen, dass es eben tatsächlich auch sehr große Vermögen gibt. Viele Menschen, die über viele Jahre Vermögen angehäuft haben, die möglicherweise gar nicht so sehr auf eine hohe Rente angewiesen sind und solche, die sehr viel mehr wären. Könnte man das differenzieren? Ist das gesetzlich möglich?
Es ist möglich. Stößt aber auf das Problem, also zum Beispiel könnte man den Vorschlag machen, kleine Renten stärker zu erhöhen als hohe Renten.
Zum Beispiel.
Das ist durchaus ein diskussionswürdiger Vorschlag, der im Rahmen dieser generellen Rentenformelüberarbeitung, die ich empfehlen würde, durchaus Sinn macht. Da gibt es dann das Gegenargument, dann rücken die oberen und die unteren Renten im Laufe der Jahre immer enger zusammen. Dieses Argument wiederum fällt weg, wenn die Renten auch mal im Laufe der Jahre besteuert werden. Denn es ist ja die nachgelagerte Besteuerung bereits in Kraft. Wenn man also sagen kann, derjenige, der eine Rentenerhöhung bekommt in den oberen Etagen, der bekommt ja dann durch eine Steuerprogression auch wieder etwas abgezogen, dann gewinnt das Ganze schon mehr an Gerechtigkeit. Aber ich hätte persönlich, da muss ich allerdings dazu sagen, da habe ich keine Mehrheit in meiner eigenen Partei, persönlich hätte ich solche Überlegungen durchaus mal temporär, also zeitlich vorübergehend für in Ordnung befunden, kleine Renten stärker zu erhöhen als große.
Aber es war eben ein entscheidender Punkt, dass man sagt, die Rente soll auch beitragsbezogen sein. Wer mehr Beiträge eingezahlt hat, muss auch eine höhere Rente haben. Sonst ist ja die Leistungsorientierung nicht mit dabei. Und ich sage ja, dass diesen Effekt, den Sie hier schildern, gleichen Sie am besten aus, wenn Sie die Mehrwertsteuer senken. Weil natürlich der kleine Rentner muss seine Rente komplett ausgeben für seinen Lebensunterhalt, für das, was er sich ein bisschen hier und da erlauben kann. Der hier gezeigte, bewusst provozierende Beitrag, den trifft die Mehrwertsteuer ja nicht. Deshalb hätte man gleich Soziales machen können und nicht jetzt so komplizierte Lösungen hineinmachen müssen.
Das Gegenargument.
Also wenn der Herr Brüderle jemals wieder in der Bundesregierung ist, was ich ihm wünsche,
dann, muss er das alles
dann kriegt er von mir mehrere Essen umsonst, wenn er einen Antrag einbringt, dann in der Regierung auf Abschaffung der Mehrwertsteuer.
Abschaffung der Mehrwertsteuer. Jetzt mache ich mal, dann spiele ich mal den Gegenpart. Ist nicht gerade ganz im Gegenteil, auch durch die Mehrwertsteuererhöhung und ich glaube mittlerweile 80 Milliarden oder fast 80 Milliarden aus dem Bundeshaushalt gehen in die zur Stützung der Rente 80 Milliarden von. Das ist ein Drittel des Bundeshaushaltes. Ja, ja. Das muss man sich auch mal vergewärtigen, was man damit möglicherweise machen könnte. Das kommt ja auch letztendlich durch so etwas wie eine Mehrwertsteuer, die alle zahlen. Die nicht nur der Arbeitnehmer zahlt mit seiner Lohntüte, sondern die zahlen alle. Das ist doch eigentlich gerecht.
Ja, das ist genau der Effekt, den ich vorhin sagte. Sie nehmen erst das weg und geben ein Stückchen zurück und das ist toll. Sie nehmen ihnen erst diese 1,1%, die als Großtat hier dargeschildert werden, gleicht nicht einmal die steuerliche Mehrbelastung durch die Mehrwertsteuer bei den Rentnern aus. Nicht mal das gleicht es aus. Insofern ist das ein schlechtes Geschäft. Die Begründung, dass man aus dem Staatshaus helfen muss, liegt an der Kriegsfolge, an vielen Strukturen. Das bestreite ich gar nicht, sondern muss aber in der Weiterentwicklung, auch die nächste Generation mit einbeziehen, muss man eben andere Wege dabei gehen. Das tut man eben nicht. Und deshalb ist es, was mich so ärgert bei dieser großen Koalition, das sind zwei Parteien zusammen, die haben fast 75% Mehrheit im Bundestag und sie machen ganz kleine Murks. Jetzt haben sie ein bisschen Effekt erreicht im Arbeitsmarkt.
Sie gut, dass sie nur
ja, das ist ja klar, aber Murks ist es in jedem Fall. Und statt was Vernünftiges hinzukriegen, wie viel Mehrheit brauchen die noch, bis sie was Gescheites machen?
Ja.
Und also, sie machen überall Dribbelschrittchen in die falsche Richtung. Das ist das Fatale.
Ist das Mindeste, was man von der Opposition verlangen kann.
Ich war aber auch mit der FDP in der Regierung. Ich könnte auch da ein schönes Lied davon singen.
Gut, Sie haben sich ganz gut überlegt.
Wir entwickeln ein Lied über Murks, aber vorher dürfen die Zuschauer noch mal mitreden.
Ja, Frust bei den Zuschauern kann man sagen, zum Beispiel bei Johannes Fuchs, der uns eine E-Mail geschrieben hat. Es ist unerträglich, dass die Berufsgruppe, nämlich Beamte und Abgeordnete, die sich immer selber die größten Privilegien einräumen und seit Jahren darüber jammern, wie sehr die Systeme, zu denen sie ja selbst gehören, den Bundeshaushalt belasten. Also eine Meinungsäußerung von Johannes Fuchs und Gertrude aus München, der ist die Rentenerhöhung doch noch nicht hoch genug. Sie sagt, die Rentner werden auch nach dieser Erhöhung überhaupt nicht am Aufschwung teilhaben können. Und wie realistisch ist es denn, das ist eine Frage an beide Politiker, dass die Renten in Zukunft vielleicht noch ein wenig mehr erhöht werden? Und wir haben noch eine Frage aus dem Zuschauerraum und zwar, da geht es um das Exportmodell deutsches Rentensystem. Also inwieweit betrachten denn beide Politiker das deutsche Rentensystem als ein Modell für Schwellenländer beispielsweise wie China?
Ich glaube, das ist so ein bisschen... Ich bin mir nicht sicher, wie ernst die Frage da im vollen Umfang gemeint ist oder doch. Gut, wir fangen mal vorne an. Wie steht's mit der Rentenerhöhung? Wo ist denn der Wohlfühlfaktor? Wie hoch könnte die denn noch zusätzlich sein?
Schauen Sie, wenn Sie das nächste Jahr dazu nehmen, da erwarten wir eine Rentenerhöhung von über 2%, sind das in 2 Jahren. Über 3%, und dann schaut die Sache schon anders aus, als wenn man dieses Jahr isoliert für sich betrachtet. Also das ist dann schon...
Wenn man die Eisenbahner sieht, die Lokführer bitte? Sieht, wenn man die Lokführer sieht, wenn man
nein, die sind die,
sieht...
Nein, wir haben ja den Grundsatz, Renten folgen den Löhnen, leider in dieser Stringenz aufgegeben in Deutschland. Ich bejammere das seit Jahren, hatte deshalb auch mal erhebliche politische Schwierigkeiten, wie Sie wissen, bis hin zum Rücktritt.
Ich erinnere mich.
Und bin jetzt froh, dass jetzt wieder auch auf diese soziale Balance geachtet wird. Und bin sehr zufrieden, dass jetzt mal für 2 Jahre dieser Schritt gegangen wird. Wir werden ja sehen, zu welchen Wahlergebnissen es nächstes Jahr kommt, ob man dann diesen Weg weiter beschreiten kann.
Also Moment,
aber es ist auf jeden Fall einmal eine gute Sache, dass man jetzt auf diese 3% okay, in 2 Jahren kommt.
Leo, der trifft doch die wahlstrategische Überlegung. Nächstes Jahr ist die Bundestagswahl, da gibt es 2% mehr und anschließend nach den Wahlen, wie es zuvor auch schon geschehen ist, bei verschiedenen Anpassungen wird es wieder einkassiert.
Das, wird
das
ja
ist
gesagt,
doch keine seriöse Politik
dabei. Das wird ja allgemein
dabei.
Gesagt, dass das nein, ein Teil des Deals ist.
Das ist doch so eine Glasperlenstrategie bei den Wählern. Die Rentner sind doch intelligente Leute, ja, schauen doch diese
eine kollektive Intelligenz.
Es gibt eine kollektive Intelligenz. Das, was Sie da machen, das kriegt sie rein. Das wird in Bayern nicht nützen und bei der Bundestagswahl nicht.
Nein. So, wir machen es aus dem Grund, weil die reale Einkommenslage der Rentner, das müssen Sie doch mal sehen, Herr Brüderle. Jetzt hatten wir 2004 Nullrunde für die Rentner. 2005 Nullrunde.
Okay.
2006 Nullrunde. 2007 0,54%. So, in 4 Jahren 0,54%.
In 4 Jahren
sind die Preise um 10% gestiegen.
Ja, natürlich. Ich stimme mit Ihnen überein, dass
deshalb
der Aufschwung bei vielen Menschen durch die falsche Politik nicht ankommt. Das
aber
ist bei Arbeitnehmern
Beamten
so.
Und Abgeordneten sagen
das
andere.
Ist bei Rentnern so. Machen Sie Politik richtig, dann haben die Leute auch was davon.
Sie sind doch für die schmalen Lohnerhöhungen immer eingetreten die letzten Jahre.
Ja, bei dem Erfolg, dass man Wachstum dabei hat, dass das rauskommt, sie machen doch nichts. Sie haben dann nur die Steuern erhöht, sie haben im Haushalt nichts gespart, sie machen die Verschuldung weiter, statt der Haushalt in Ordnung zu bringen, von der Ausgabenseite her.
Bei den Abgeordneten, um die Frage aufzugreifen, der Aufschwung wenigstens angekommen, weil das ist ja die Frage, die sich hier gestellt hat.
Natürlich nicht, die Anpassung.
Das hätte mich jetzt überrascht.
Die Anpassung wird für mich unverständlicherweise vom Parlament selbst getroffen. Das ist unappetitlich. Da muss man einen anderen Weg gehen, indem man es irgendwo rankoppelt. Das ist auch für die Abgeordneten unabhängig. In eigener Sache
Beschlüsse fassen zu müssen. Nicht so.
Das da muss man das Gesetz, die Verfassung ändern. Da muss man die Verfassung ändern, davon rausgehen. Und das Hauptärgernis ist was anderes. Das ist gar nicht die Bezüge der Abgeordneten, sondern es ist die Alterssicherung.
Das Bundesverfassungsgericht.
Ja, was sie machen, die haben 75%
Moment. Das Bundesverfassungsgericht hat, da war die FDP. Es war ja zu früheren Zeiten.
Verfassungsgericht sieht man noch nicht.
Lieber Herr Brüderle, das Verfassungsgerichtsurteil stammt aus den 70er Jahren. Ja. Da waren Sie genauso in der Regierung wie in den 80er und 90er Jahren. Es gab nämlich mal in Deutschland eine Zeit, da war es unmöglich, nicht von der FDP regiert zu werden. Das vergessen Sie gelegentlich.
Das war eine gute Zeit, da haben wir Wachstum gehabt. Da ging es den Leuten viel besser.
Von dieser Zeit stammt das Bundesverfassungsgerichtsurteil. Jetzt war er 20, 25 Jahre in der Regierung, die FDP im Bund, Sie in Rheinland-Pfalz. Und das, was er heute fordert, hat er 25 Jahre lang nicht getan. Ich bin immer fasziniert von Politikern, die, solange sie in der Verantwortung sind, genau das nicht tun, was sie anschließend fordern. Das ist,
da
das
ist ja niemand vorgefeilt.
So.
Wir jetzt sind leider nicht er, in der Lage.
Jetzt hat er aber trotzdem recht. Ich würde mir auch wünschen, dass wir gemeinsam zu einer Verfassungsänderung kommen, die ermöglicht, dass irgendjemand die Abgeordnetenentschädigungen festlegt und nicht mehr der Deutsche Bundestag selbst. Aber der Deutsche Bundestag hat sich das nicht rausgesucht, wie Sie wissen, sondern er ist vom Bundesverfassungsgericht dazu verurteilt worden.
Erklären Sie mal, wie man mit 10% die Verfassung ändern soll. Ihr habt euch doch immer alle quergelegt dabei.
So klein.
Die beiden großen. Ich bin dafür, dass wir größer werden. Wird's besser. Völlig recht.
Gut. Deutsches Rentenmodell, bitte die Frage auch noch möglichst kurz beantworten, weil uns die Zeit sonst
davon lässt. Die Chinesen sind zu intelligent, um ein solches kompliziertes, nicht mehr verstehbares Modell zu übernehmen.
Das deutsche Rentensystem ist gut. Es hat uns sozialen Frieden gebracht über 60 Jahre. Vom Grundsatz her halte ich es nach wie vor für zukunftsfähig. Er hat recht, es muss ergänzt werden, nicht ersetzt werden durch private Vorsorge. Das trifft insbesondere die junge und mittlere Generation. Aber der Grundstock unserer Altersversorgung muss die gesetzliche Rente bleiben. Jetzt. Ich möchte niemals abhängig werden von Versicherungen und Banken, wenn es um die Altersvorsorge geht. Wir haben vieles vorliegt.
Es wäre natürlich intelligenter, darf ich nur eins hinzufügen, wenn wir unser Konzept als Bürgergeld wirklich auch in einem vereinfachten Strukturen, wo der Bürger noch versteht, um was es geht. Er sagt er selbst, die Rentenformel versteht ja kein Mensch mehr.
Sie meinen das bedingungslos.
Das hat aber die Politik gemacht.
Schröder hat nicht damit bedingungslos, begonnen. Sondern schon beitragsbezogen. Nur wenn es zu gering ist, wird es aufgefüllt bis zum gewissen Standard.
Jetzt habe ich, aber noch eine Frage. Offenbar ist es ja ganz, ganz schwierig, bei 20 Millionen Rentnern und bei, ich glaube, mittlerweile 60% Mitgliedern, zum Beispiel in der CDU, die älter als 60 Jahre sind, einfach mal dreist als 27-jähriger Bundestagsabgeordneter sich die Freiheit zu nehmen, zu sagen, ich möchte das nicht. Da gibt's ja heute eine ganz interessante, eine kleine Auseinandersetzung oder auch schon eine noch größere Auseinandersetzung innerhalb der Union zwischen Alt und Jung. Da wird dann vom stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Seniorenunion gesagt, also einer, der sagt, ich finde das nicht gut, der kann weiter sein Mandat nicht noch einmal bekommen, der darf nicht Direktkandidat bei der CDU bleiben. Das ist ja schon eine interessante Entwicklung da. Ist das so? Darf man das nicht mehr? Darf man nicht mehr sagen als junger Abgeordneter, ich finde das mit Blick auf die Zukunft nicht gut?
Also Jens Spahn, ich kenne den gut, diskutiere auch viel mit ihm. Wir sind nicht sehr häufig einer Meinung, aber er ist ein sehr engagierter und sehr sachkundiger Abgeordneter, den ich sehr, sehr schätze. Und ich sage Ihnen, wenn dann eine andere Gruppierung aus einer Partei sagt, wir stellen den nicht mehr auf oder er darf nicht mehr in den Bundestag, weil er eine abweichende Meinung vertritt, dann halte ich dies für völlig inakzeptabel. Wenn wir in Deutschland dazu kommen, dass jemand nur deshalb, weil er eine eigene Meinung vertritt, bekämpft wird von der eigenen politischen Kraft, den müssen wir rauskegeln aus dem Bundestag, ist es für mich absolut undemokratisch und sollte sofort eingestellt werden.
Was sagen Sie dann? Wir haben heute, es scheint aber gewirkt zu haben, wir haben heute versucht, insgesamt, ich glaube, 10 oder 11 junge Abgeordnete zu befragen zum Thema Rente. Es ist uns nicht gelungen, niemand wollte etwas sagen. Ich weiß nicht, ob das in einem Zusammenhang steht, aber wir haben immerhin noch einen gefunden, der sich getraut hat zu sagen, dass es ihm nicht gefällt, und der ist auch nicht mehr 27. Bitteschön.
Ich kann durchaus verstehen, dass die Rentner nicht zufrieden sind, weil sie ganz sicher vom Aufschwung bis jetzt nicht allzu viel gehabt haben. Aber diese Rentenerhöhung ist ein Eingriff in die Rentenformel. Der liegt ein Eingriff in die Rentenformel zugrunde. Und das bedeutet letztendlich, dass wir Veränderungen machen, die jetzt dann nicht so in Ordnung sind. Sie müssen ja irgendwann wieder nachgeholt werden. Das heißt, das ist eine Verschiebung. Deswegen bin ich damit nicht ganz einverstanden.
Wer wird Ihrer Ansicht nach unter dieser Erhöhung leiden müssen?
Ja, es geht natürlich zulasten derjenigen, die die Renten erwirtschaften, derjenigen, die jetzt im Arbeitsleben sind, die arbeiten. Das bedeutet auch, dass wir so schnell nicht in der Lage sein werden, den Rentenversicherungsbeitrag weiter zu senken.
Das ist der Fuchs von der Mittelstandsunion. Der hat offenbar einen anderen Wahlkreis oder ist irgendwie offenbar sicher, denn der traut sich das weiterhin zu sagen. Ist aber nicht ein Stück wahr daran, dass an den Bedenken sieht man nicht, dass man schon mit Blick auf die Erfahrungen der letzten Wahlen versucht, hier in einem Wählerreservoir oder hier eine Befriedung eines doch sehr großen Wählerreservoirs herbeizuführen und damit so ein klitzekleines Stückchen auch mit das Koordinatensystem der Union nach links zu verschieben?
Also ich fürchte, dass ich Ihnen das nicht ausreden kann, dass das nicht mit Wahlen zusammenhängt. Aber Herr Minhoff, wofür betreiben wir eigentlich Politik? Für wen? Also ich habe Politik immer so unter Franz Josef Strauß gelernt, dass man in erster Linie als Politiker darauf achten soll, Entscheidungen zu treffen, die die Lebenssituation der Menschen verbessern. Und wenn es irgendwie von den gesamtwirtschaftlichen Bedingungen her möglich ist. Und ich möchte mich schon als Politiker daran messen lassen, ob man Spielräume, die man finanziell hat, wir müssen ja die Beiträge nicht erhöhen, die Beitragssenkung erfolgt ein Jahr später durch diese Maßnahme, aber sie erfolgt, es wird niemand überfordert. Und ich muss doch die Lebenssituation der älteren Generation, nicht dieser Generation, die Sie gerade gezeigt haben, sondern der realen Generation sehen, deren Lebenshaltungskosten jetzt 10-mal höher waren als ihre Rentenerhöhungen. Und da, glaube ich, ist es schon der erste politische Auftrag, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern, soweit es Politikern überhaupt möglich ist. Und das ist der Auftrag, der dahinter steht.
Ich habe am Anfang gesagt, wir machen hier so den Koalitionstest, wenn Sie das jetzt so ein bisschen hier gehört haben. Ist es für Sie einfacher, künftig mit der Union zu...
Mit Sicherheit nicht. Wir haben ja im Grunde zwei sozialdemokratische Parteien, die Berlin regieren. Eines schwarz lackiert, eines rot lackiert. Beide sind falsch programmiert.
Da haben Sie jetzt ganz in der Tat vergessen.
In der Tat, das vergesse ich bewusst gern. In der Tat muss die Lebenssituation, da bin ich völlig einig mit Ihnen, der Menschen immer jeweils verbessert werden dabei. Er muss es richtig machen. Kurz vor Wahlen auf die Idee zu kommen, nachdem er vorher die Rentenformel eingegriffen hat, das reduziert hat, kräftig abkassiert hat, jetzt muss ich gleich ein bisschen was machen. Darauf fallen die Wähler nicht mehr rein. Auch die Rentner haben Anspruch auf eine seriöse, berechenbare Politik, nicht kurzfristig von der Bundestagswahl die Tasche aufzumachen, anschließend wieder in die Tasche zu greifen. Nein, machen wir es doch mal seriös, gediegen, vertrauensweckend.
So, jetzt haben wir leider keine Zeit mehr, über die ganzen anderen schönen Themen wie Mindestlohn, Pflegeversicherung und anderes zu reden. Das müssen wir auf eine andere.
Sie mich gar nicht
mehr. Ja, das haben wir ja am Anfang schon.
Ist
das haben
wir
ja
schon.
Das Duo Chaotico, das ist schon richtig in Bayern.
Duo Chaotico, das ist jetzt aber ein.
Er ist vielleicht noch der Hoffnungsträger in Bayern.
Also wie gesagt, ist es ja fest versprochen, dass wir da nochmal nachfragen werden nach der Wahl, nach der Landtagswahl in Bayern. Also ich bedanke mich ganz herzlich beim Brüderle, beim Seehofer, der gekommen ist, obwohl er einen, das sage ich jetzt einfach mal, weil er da so ruhig sitzt, einen Bänderriss sich zugezogen hat gestern beim
Tennis.
Das heißt, Sport ist nicht immer erfolgreich, auch nicht für Politiker. Ich bedanke mich ganz herzlich, bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, und auf Wiedersehen.